Danke dafür. Ich übergebe auch sofort. Ich wollte nur das schon mal ansagen, für die, die bei den letzten beiden Panels schon dabei waren. Wir werden nach 30 Minuten Gespräch diesen QR-Code wieder einblenden und dann könnt ihr eure Fragen absenden, die ich dann am Ende vorlesen werde. Ach genau, und gewotet wird dann auch noch, aber das sagen wir dann nochmal an. Danke und viel Spaß.
Danke. Hi und willkommen zum dritten Panel hier bei unserem Kongress. Ich bin Ronja, ich arbeite seit anderthalb Jahren ungefähr bei CADUS im Bereich Projektmanagement. Und mein akademischer Hintergrund hat meteorologischen und atmosphärenwissenschaftlichen Schwerpunkt, weshalb ich mich total freue, jetzt mit diesem Panel wieder ein bisschen back to the roots zu gehen. Einige von euch waren wahrscheinlich schon bei den ersten Panels heute da und da ging es eben viel um Soli-Prepping und auch um eine Bedrohung von rechts, die Soli-Prepping erfordert. Und also ich muss zugeben, bei mir ist diese Bedrohung auch total präsent, eigentlich ständig. Es muss ja auch nicht gleich ein gewaltvoller Umsturz von Nazis sein, sondern könnte auch sein, dass eine rechte Regierung an die Macht kommt. Ich meine, wir kennen alle die Wahlergebnisse der AfD und auch Dobrindt hat bereits nach 4 Wochen im Amt den rechtsstaatlichen Rahmen verlassen. Deshalb ist es total sinnvoll, dass wir uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Aber diese Bedrohung von rechts ist eben nicht das einzige Szenario, das es sinnvoll macht, sich mit Soli-Prepping auseinanderzusetzen, sondern die Klimakatastrophe existiert ja auch noch. Die ist leider in den letzten Monaten oder auch Jahren aus dem Fokus der öffentlichen Debatte verdrängt worden, ist nicht mehr sehr präsent. Das heißt aber nicht, dass die Bedrohung geringer geworden ist, ganz im Gegenteil. Die Situation spitzt sich weiterhin zu. Der Klimabericht von Copernicus hat gesagt, dass letztes Jahr, also 2024, jeder einzelne Monat im Vergleich zu den Vergleichsmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der heißeste oder zweitheißeste Monat war. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir uns weiterhin mit dem Klima beschäftigen. Deshalb haben wir auch hier bei diesem Kongress ein Panel dem Thema Klima gewidmet, um es genauer zu sagen, dem Extremwetter. Denn also ob Extremwetter auftreten, ist überhaupt nicht mehr die Frage, sondern eigentlich ist die Frage nur noch, wann, wo und in welchem Ausmaß sie auftreten. Und ich habe mir 3 Gäste eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen. Sie sind alle in Organisationen aktiv, die sich mit diesem Thema befassen und aktiv für Resilienz sorgen. Bitte begrüßt mit mir Anushe vom Flamingo e.V. und der Anstiftung, Steff von den Prinzessinnengärten und Anna von der Regenwasseragentur. Ja, danke schon mal, dass ihr da seid. Und ich möchte, dass ihr euch gerne selbst vorstellt und sagt, wer ihr seid und was ihr macht. Und deshalb, Anushe, übergebe ich das Wort an dich.
Okay, hallo und danke, Ronja. Ich bin Anushe Amir Khalili und ich habe mit anderen Aktivistinnen zusammen 2010, 2011 auf der griechischen Insel Lesbos gelebt und da Unterstützungsarbeit gemacht, vor allem für minderjährige Geflüchtete. Und zurück in Berlin haben wir mit verschiedenen Aktivistinnen dann halt erstmal politisch so weitergearbeitet und vor allem für die Unterstützungsarbeit für alleinstehende Frauen und Kinder und Minderjährige und haben dann aber nach 1-2 Jahren gemerkt, dass das so immer in Cafés und Internet-Cafés oder halt einfach, also ohne Büro, ohne Infrastruktur zu anstrengend war und haben dann einen Verein gegründet. Also Flamingo e.V. ist Netzwerk für geflüchtete Frauen und Kinder und gibt es jetzt offiziell seit 2015. Und wir haben quasi immer die Projekte danach ausgerichtet, was am meisten benötigt wurde. Ganz am Anfang gab es ganz prekäre Situationen für schwangere Geflüchtete in den Unterkünften. Deswegen haben wir so ein autonomes Wohnprojekt gegründet für alleinstehende schwangere Geflüchtete und hatten mehrere Wohnungen, die wir angemietet haben. Das haben wir ungefähr 4 Jahre gemacht. Wir hatten auch ein Büro und waren aber tatsächlich ein bisschen überfordert, weil wir überhaupt gar keine Ausbildung dazu hatten. Also wir sind alle gar keine Sozialarbeitenden oder PsychologInnen gewesen zu dem Zeitpunkt und haben dann aber auch in den Gesprächen mit den Frauen immer wieder mitbekommen, wie wichtig das ist, dass die einen Zugang haben zu professioneller Beratung. Wir haben alle auch so eine Ausbildung gemacht bei der Refugee Law Clinic zu dem Zeitpunkt, weil halt Asyl- und Aufenthaltsrecht total wichtig ist, weil ganz viel Abschiebebelastung halt den Frauen im Nacken sitzt, neben den ganzen anderen gesundheitlichen und anderen traumatischen Hintergründen. Und in den Beratungssituationen hat sich das total gehäuft, dass ganz viele Frauen zu uns gekommen sind und halt gefragt haben, hier, was bekommen wir hier eigentlich? Weil sie Rezepte von Ärzten, Arztpraxen bekommen haben, ohne richtige Aufklärung. Und es war total es war wirklich sehr, sehr auffällig, dass fast alle ganz, ganz starke Antidepressiva verschrieben bekommen haben und ganz starke Ibuprofen, ohne richtige Aufklärung. Und genau, wir haben dann überlegt, wie wir aus diesen, also weil auch diese Büroräume und wir waren nicht professionalisiert und es war irgendwie alles so bedrückend, wie wir irgendwie so etwas gründen können, dass die Frauen wenigstens einen Zugang zu Heilung haben, weil Therapieplätze waren fast aussichtslos, Sprachbarrieren sowieso, also Plätze waren sehr, sehr gering. Und somit ist dann 2018 die Idee entstanden, Heilkräutergarten, also einen Gemeinschaftsgarten zu gründen. Und parallel muss man dazu sagen, hat Flamingo oder wir alle von den Aktivistinnen haben immer einen sehr engen Bezug zur kurdischen Frauenfreiheitsbewegung gehabt und haben zeitgleich mitbekommen und auch unterstützt, wie das Frauendorf Jinwa in Rojava gegründet wurde, die auch wiederum mittendrin in dem Frauendorf einen Heilkräutergarten haben und ein Gesundheitszentrum selbst organisiert. Genau, und so ist dann der Heilkräutergarten entstanden in Berlin-Neukölln. Der ist entstanden, weil wir bei den Prinzessinnengärten, also wir wollten den gerne urban haben und nicht irgendwo in Brandenburg, sondern halt mit einem guten Zugang und haben dann mitbekommen, dass Prinzessinnengärten einen Friedhof bezogen haben in der Hermannstraße und so kam das zustande, dass wir 500 Quadratmeter bei den Prinzessinnengärten mitbeziehen durften und in dem Zuge habe ich Steff kennengelernt von den Prinzessinnengärten. Jetzt gebe ich mal kurz ab.
Ja, hallo, ich bin Steff. Genau, ich bin auch von Flamingo und ich bin auch von den Prinzessinnengärten und ein bisschen zu meinem Background. Genau, ich habe Orthopädietechnik gelernt und Humanmedizin studiert und auch eine Zeit lang als Ärztin gearbeitet. Und genau, über so verschlungene Wege bin ich dann ja auf diesem Friedhof bei den Prinzessinnengärten gelandet und geblieben und habe dann darüber Anushi und Flamingo kennengelernt. Genau. Ich glaube, ja, wahrscheinlich Prinzessinnengarten ist den meisten vielleicht ein Begriff und genau, es ist halt ein Gemeinschaftsgarten und ich glaube, aus der Perspektive kann ich hier auf dem Panel was beitragen.
Hallo. Hi, ich bin Anna. Ich bin beruflich Umweltingenieurin und habe früher auch in der humanitären Nothilfe, auch bei CADUS gearbeitet. Habe dann als Verfahrenstechnikerin im Bereich Grauwasserrecycling und auch auf dem Klärwerk in der Verfahrenstechnik gearbeitet und jetzt seit einem Jahr bei der Regenwasseragentur und aus der Perspektive spreche ich heute auch. Deswegen so ein bisschen andere Perspektive, also genau, weil die Regenwasseragentur, für die, die die Regenwasseragentur nicht kennen, ist eine Initiative vom Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben und wurde 2018 gegründet wegen der Koalitionsverhandlungen 2016 im Berliner Senat, wo gesagt wurde, dass zum Thema Gewässerökologie, dass eben Mischwasserüberläufe, kann ich später nochmal erklären, was das ist, dass aus der Perspektive, also Gewässerökologie, Klimaanpassung, etwas passieren muss, also ein anderes Umdenken im Bereich Wasser, nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser in Berlin stattfinden muss, weil es eben verschiedene Hürden gibt in der Umsetzung. Und genau, und deswegen wurde auch die Berliner Regenwasseragentur gegründet. Und unsere Aufgaben sind eben das Thema Sensibilisierung voranzutreiben. Und wir machen auch ganz viel Weiterbildungsformate, also gucken immer, was sind gerade Themen, die eben Hürden in der Stadt darstellen, warum in der Berliner Verwaltung, in der Politik, in den einzelnen Planungsbüros eben, wo es Wissensweitergabe braucht, warum geht es nicht schneller in die Umsetzung, also machen Weiterbildungsformate und moderieren auch Fachgruppen oder bringen uns aktiv in Planungsprozesse ein. Und wir machen auch eine kostenlose Erstberatung, also das ist auch ganz wichtig, dass wir eben dadurch, dass unsere Gehälter vom Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben finanziert werden, dass wir eben auch diese kostenlosen Erstberatungen anbieten können.
Super, danke euch allen für die spannenden Einblicke in eure Arbeit. Es sind viele verschiedene Projekte, die ihr angesprochen habt, und ich würde am liebsten zu allen verschiedene Fragen stellen, aber unser Fokus ist Extremwetter und deshalb wollen wir uns damit auch erstmal beschäftigen. Und bei Extremwetter denken viele direkt an Wirbelstürme oder Überflutungen, aber zum Beispiel auch die langanhaltende Trockenzeit, die wir jetzt in diesem Frühjahr hatten, ist auch ein Extremwetter. Also eigentlich leben wir zurzeit auch in einem Extremwetter. Und Steff, ich würde gerne die erste Frage an dich richten. Ihr habt einen Gemüsegarten und mich würde interessieren, wie ihr mit dieser lang anhaltenden Trockenzeit umgeht.
Ja, also wie Anusche ja eben schon erwähnt hat, ist der Prinzessinnengarten ein Teil des Prinzessinnengartens vom Moritzplatz auf einen Friedhof umgezogen. Es ist ein mehr als 100 Jahre alter Friedhof in Neukölln in der Nähe von der S-Bahn Hermannstraße und ist in dieser Eigenart sozusagen eine sehr, sehr große Fläche, die entsiegelt sozusagen oder nie versiegelt wurde. Dadurch ergeben sich verschiedene Besonderheiten. Einerseits, dass wir eben da einen Acker haben, also wirklich im Boden Gemüse anpflanzen können und nicht nur in Hochbeeten arbeiten. Und andererseits eben auch, dass wir zum Beispiel, also ne, wenn wir jetzt Extremwetterereignisse anschauen, können das ja auch, also oder sind das ja auch oft sehr starke Regenereignisse. Und dafür ist diese Fläche eigentlich ganz gut ausgerichtet. Ne? Also wir haben eben da jetzt noch keine Überschwemmung gehabt, weil eben die Fläche so viel Wasser aufnehmen kann. Wenn wir mit dieser diese große Trockenheit haben, wie jetzt ja auch in diesem Jahr schon besonders, ist es halt so, dass wir, ich spreche vor allen Dingen vom Acker, da gibt es eben eine Tröpfchenbewässerung, die sehr effizient ist, aber wo wir trotzdem auch eben davon profitieren, dass wir ein Gemeinschaftsgarten sind. Ne? Also das heißt, es muss nicht eine Person immer das Wasser an- und anschalten und das alles im Blick haben, sondern diese Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt. Es ist ja auch ein Gemeinschaftsgarten, der sich vor allen Dingen an die Nachbarschaft richtet. Und dadurch sind eben viele Menschen auch beteiligt, die eben, sag ich mal so, eben mal vorbeikommen können, checken können, dass die Bewässerung auch funktioniert. Ne? Das ist natürlich auch immer ein bisschen so ein Ding. Und aber auch, dass der Brunnen sozusagen an ist oder entsprechend auch wieder ausgeschaltet wird. Dazu kommt halt, dass wir diese Art von Gemeinschaftsgarten, das ist so klar, Menschen ernten zusammen und teilen die Ernte. Bei Prinzessinnengarten ist dieses Prinzip so, alles gehört allen, wird groß geschrieben und ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem, also ist zumindest mein Eindruck, kommen nicht Menschen in den Garten, die sozusagen komplett auf diese Ernte angewiesen sind. Ne, es ist eine Ergänzung, aber es ist eben nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel eine große Trockenheit wäre und wir haben vergessen oder mehrere Menschen haben vergessen, die Bewässerung einzuschalten, dann ist es dramatisch, weil die Pflanzen dann sterben und das ist halt schon dramatisch, aber es muss niemand von uns deswegen hungern. Ne? Deswegen ist es schon in gewisser Weise auch privilegiert, auch wenn wir auch wenn wir es auf verschiedene Schultern verteilen, es ist eben nicht wie in Regionen, in denen es dann wirklich so ist, dass das Gemüse wirklich dann das Abendbrot darstellen würde.
Es freut mich total, dass du gleich den Fokus auf die Gemeinschaft lenkst, weil das ja auch hier bei unserem Kongress einfach der Schwerpunkt ist. Du hast Tröpfchenbewässerung erwähnt. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären, damit sich da alle was drunter vorstellen können?
Es ist im Grunde, kann man sich so vorstellen, dass es wie so ein Schlauch ist oder so ein Kabel und in dem Schlauch sind viele kleine Löcher und dieser Schlauch wird eben ja zum Teil auch halb unter die Erde eingebracht und so kommt jeder Tropfen Wasser direkt an die Pflanzen dran, beziehungsweise an die Wurzeln und die Verdunstung wird halt größtmöglich verringert und es wird nicht zu viel Wasser versprenkelt sozusagen, wie wenn ich jetzt selbst wenn ich mit dem Schlauch gieße und so weiter. Also eigentlich so präzise, als würde jede einzelne Pflanze so ganz einzeln direkt in die Erde gegossen.
Ja. Danke dir. Es freut mich auch sehr zu hören, dass ihr bisher relativ glimpflich davon gekommen seid, was Extremwetter angeht. Ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt. Auch wenn wir uns definitiv damit beschäftigen müssen, dass Extremwetter weiterhin zunehmen werden. Europa erwärmt sich schneller als alle anderen Kontinente und deshalb wird auch gerade bei uns die Anzahl an Extremwettern zunehmen. Das bringt mich zu dir, Anna. Ich würde gerne von dir wissen, vor welchen Herausforderungen steht denn die Stadt Berlin in Bezug auf Extremwetter und die Anpassung daran?
Ich glaube, erstmals ist wichtig zu erwähnen, dass schon unabhängig vom Klimawandel Berlin vor sehr vielen Herausforderungen steht, die halt sich eben verstärken durch den Klimawandel. Also das, was ich vorhin zum Beispiel gesagt hatte, das Thema Mischwasserüberläufe, also im innerstädtischen Bereich, wo häusliches Abwasser und Regenwasser gemeinsam gesammelt wird, wenn die Kanalisation und die Klärwerke überlastet sind, halt, das heißt immer, wenn es mehr regnet als 400 Millimeter pro Stunde, läuft der Kanal über. Also das heißt, das ganze Mischwasser, also auch das ganze häusliche Abwasser, geht in die Oberflächengewässer, also sei es Havel, Spree, Landwehrkanal, viele von euch kennen es wahrscheinlich, Fischsterben durch eben den Nährstoffeintrag und so weiter. Oder halt das Boot, was auf dem Landwehrkanal rumfährt und noch versucht, ein bisschen zu belüften, damit ein bisschen Sauerstoff ins Wasser kommt. Genau, und zusätzlich dazu ist eben das Problem durch mehr Zuzug, mehr Versiegelung und so weiter, was du ja auch meintest, ne, es ist ein Unterschied, ob ich eine nicht versiegelte Fläche habe oder eine versiegelte Fläche, weil die versiegelten Flächen ja in der Regel eben in den Kanal entwässern und durch die zunehmende Versiegelung nehmen diese Flächen eben zu, die an den Kanal angeschlossen werden. Genau, und dann ist es eben so, dass diese ganzen Folgen durch den Klimawandel eben verstärkt werden. Also es wird mehr Starkregenereignisse geben und es gibt aktuell schon mehr Starkregenereignisse und mehr Trockenperioden. Und dann haben wir eben noch das Problem oder die Herausforderung in Berlin, demografischer Wandel, Zuzug allgemein zu Berlin. Also das heißt, wir haben einen wesentlich höheren Wasserbedarf als das, was natürlich wiederkommt. Also das heißt, jetzt gerade ist es schon, dass über 5% höher das Rohwasser, was halt für Trinkwasser behandelt wird, für die Verteilung, das ist schon wesentlich höher als das, was im Endeffekt auf natürlichem Wege nachkommt. Genau, und dann noch demografischer Wandel, das heißt eben auch noch mehr Spurenstoffe, also das heißt mehr Medikamentenrückstände, die im Abwasser sind, die in die Oberflächengewässer auch kommen. Das heißt, wir haben schon viele Herausforderungen, die ohnehin schon sind und die sich jetzt eben verstärken werden. Genau. Da gibt es natürlich jetzt auch noch so schon Änderungen, also zum Beispiel in Berlin, das ist jetzt so ein bisschen verwaltungsmäßig, gibt es dann eben seit 2018 diese sogenannte Brewer BE, also das heißt, dass eben Begrenzung bei Bauvorhaben in Berlin von Regenwassereinleitung, das heißt, dass wenn es eben neue Flächen gibt, neue Häuser, dass die eben nicht mehr an den Kanal angeschlossen werden dürfen. Also es ist im Endeffekt, hat sich da auch so ein bisschen ein Wandel vollzogen, weil früher war immer noch die Mentalität auch von den Berliner Wasserbetrieben propagiert, mehr Wasserverbrauch, mehr Wassergebrauch ist ja auch Umsatz. Aber inzwischen ist es halt einfach so, dass es so drastisch aussieht mit dem Wasserhaushalt in Berlin, dass es jetzt eben so ist, immer bei Bauvorhaben oder halt bei wesentlichen Änderungen an Bestandsbauten, dass nicht mehr oder nur noch anteilig in den Kanal überhaupt eingeleitet werden darf, damit eben dieses Thema Mischwasserüberläufe nicht mehr so viel passiert und das Wasser vor Ort, da wo es fällt, gehalten wird, dann eben je nachdem, wo man in der Stadt ist, dass man mehr Verdunstungskühlung beispielsweise braucht. Also das haben wir eben auch in Berlin, diesen Wärmeinsel-Effekt kennen wir auch alle, diese im Sommer teilweise 10 Grad Celsius Unterschied zwischen in der Stadt und außerhalb. Und das wird sich eben noch mehr verstärken.
Okay, danke. Also das sind ja teilweise wirklich drastische Folgen, aber du sagst, es findet auch langsam ein Umdenken statt. Das ist schon mal vielleicht auch etwas Positives. Kannst du uns einen groben Abriss geben, was es so in den letzten Jahren für Extremwetter in Berlin gegeben hat?
Vielleicht so übergeordnet. Also das hatten wir schon, dass einfach die Niederschlagsverhältnisse sich ändern, dass es eben mehr Trockenperioden gibt, mehr Starkregenereignisse, weil einfach insgesamt höhere Lufttemperatur kann mehr Wasser speichern und die sich dann eben stärker abregnet. Und in den letzten 20 Jahren gab es in Berlin und Brandenburg, ich glaube, 2000 Starkregenereignisse, die eben zum Glück in diesen Regionen im Gegensatz zum Ahrtal eben nicht Menschenleben gekostet haben, sondern eher Sachschäden, also die Folgen sind dann eben, was ich meinte, Mischwasserüberläufe, Keller laufen voll. 2017 haben bestimmt auch viele mitbekommen, dieses Jahrhundertregenereignis. Also das bedeutet, weil unsere Kanalisation oder auch die ganze Dachentwässerung ist halt nur auf 3- bis 5-jährige Regenereignisse, also die statistisch so häufig auftreten, ausgelegt. Und wenn das eben nicht mehr abgeführt werden kann über den Kanal, überstaut der Kanal und es führt zu Überflutungen. Und dann wurden ja beispielsweise eben auch U-Bahn-Schächte überflutet, Keller überflutet und so weiter, weil es eben nicht abgeführt werden kann. Genau, und das, was eben noch relevant ist, ist das Thema Hitze. Also das führt eben im Vergleich zu Starkregen in Berlin eben schon zu Toten. Also ich habe das Gefühl, das wissen auch relativ wenig Leute in Berlin, dass es im Jahr um die 100 Hitzetoten gibt, was natürlich vor allem vulnerable Gruppen sind, die eben keinen Schutz haben. Genau, und jetzt in diesen, es gab dann diese Dürrejahre 2018 bis 2023, wo halt sehr viel dann auch darüber veröffentlicht worden ist. Das heißt, nach diesem 2017 Jahrhundertregenereignis, dann gab es diese Dürrejahre, wo halt statt bei diesem Starkregenereignis sind 200 Liter pro Quadratmeter und Stunde gefallen und dann eben in den Dürrejahren danach 350 Liter im Jahr. Also, ne, das ist so, um diese Verhältnisse zu sehen. Und genau, und diese Dürreperioden bedeuten eben auch, dass es eine andere Feuchtigkeit im Boden gibt, dass die Böden austrocknen. Jetzt ist es so, dass im Schnitt 6000 Bäume pro Jahr gefällt werden wegen Trockenschäden. Genau, und mit Hitzetoten, in den Zeiten gab es bis zu 400 Hitzetote pro Jahr in Berlin. Und das ist halt wirklich sehr relevant, das eben auch im Hinterkopf zu haben.
Danke dir. Du hast jetzt zum einen angesprochen, dass es eben sehr lange, sehr trockene Zeiten gibt und zum anderen gibt es aber auch sehr starke Regenereignisse. Da frage ich mich jetzt, kann man das nicht irgendwie kombinieren? Also kann man nicht den Regen, der in der Starkregenzeit fällt, auffangen und den verwenden, wenn die Dürre einsetzt?
Also genau, da übergeordnet setzt ja eben dieses Schwammstadtkonzept an, dass man eben sagt, anstatt Regenwasser wie Abfall über den Kanal abzuleiten, dass es eben dort, wo es fällt, gehalten wird, das heißt, es gespeichert wird, es in die Versickerung gebracht wird, in die Verdunstung gebracht wird. Genau, und dass es halt ein Umdenken gibt und dass man sich versucht, mehr dem natürlichen Wasserhaushalt wieder anzunähern. Und genau, und im innerstädtischen Bereich brauchen wir zum Beispiel vor allem die Verdunstungskühlung, um eben da dem entgegenzuwirken. Und dann bei unversiegelten Bereichen, da kommen natürlich in Berlin auch noch viele andere Faktoren dazu zusammen, über welche Flächen kann ich eigentlich versickern, ohne dass Schadstoff in den Grundwasserleiter kommt und so weiter, mehr in die Versickerung zu bringen, weil eigentlich ist es ja schon ein natürlicher Speicher, das Grundwasser. Genau, und natürlich übergeordnet bei so kleinen Sachen auch, oder das heißt kleine, aber wichtige Sachen auch anzusetzen, wie zum Beispiel Regenwassernutzung, also überall da, wo es keine Trinkwasserqualität braucht, eben auch Regenwasser zu nutzen. Genau.
Danke. Ich finde das Konzept Schwammstadt total spannend, weil also irgendwie hat man da auch direkt ein Bild im Kopf und kann sich vorstellen, was damit gemeint ist und dass eben die Stadt dann wie ein Schwamm sich vollsaugt und das Wasser wieder abgibt, wenn es gebraucht wird. Und das ist ja ganz klar, dass das dann auch für Resilienz sorgt gegenüber dem Klima. Anushe, ihr seid ein Gemeinschaftsgarten und somit sorgt ihr ja quasi per Definition schon für Resilienz. Einfach weil ihr eine Fläche bewirtschaftet, die nicht versiegelt ist und auch nicht versiegelt wird und auch weil ihr die Biodiversität stärkt und das Ökosystem fördert. Beschäftigt ihr euch auch aktiv mit dem Schaffen von Resilienzen?
Ja, also nochmal zurück, wie wir zu diesem Garten gekommen sind. Wir waren halt ursprünglich von Flamingo e.V. und von dem Aktivismus nicht, zu dem Zeitpunkt nicht connected mit der Urban Gardening Bewegung. Dadurch, dass wir dann aber angefangen haben, diesen Heilkräuter-Gemeinschaftsgarten aufzubauen und so eng mit den Prinzessinnengärten nachbarschaftlich und auch freundschaftlich zu tun haben, sind wir auch auf die Anstiftung halt gekommen. Also Anstiftung fördert Materialkosten. Wir brauchten halt gleich am Anfang relativ viel Holz für Hochbeete, gute Erde, Jungpflanzen, Heilpflanzen und so weiter. Also darüber bin ich dann auch zur Anstiftung gekommen, wo ich quasi jetzt beruflich bin, seit 3-4 Jahren, neben Flamingo. Und der Garten selber hat halt, also der hat sich halt auch immer entwickelt. Also es ist natürlich, der Schwerpunkt sind geflüchtete Frauen und der Aktivismus dort, also die Unterstützungsarbeit. Es wird nicht nur gegärtnert, es ist einfach auch ein Ort, wo vor allem jetzt in der Pandemie hat sich das herausgestellt, sehr viel Pläne stattfinden, wo feministische Gruppen sich einfach treffen können inmitten von Heilkräutern und wo wir Wissen vor allem teilen im Umgang mit Heilmedizin. Und daraus ist letztes Jahr das Projekt einer solidarischen Heilkräuterapotheke entstanden mit dem Namen Hekayat. Hekayat bedeutet auf vielen Sprachen aus dem Vorderen Orient Geschichte erzählen. Also wir erweitern das als Story, also ja, Storytelling oder halt Wissen auch teilen. Und wir produzieren halt Heilmedizin Wir hatten das auch in der Pandemie, dass wir Refugee Healthcare Pakete zusammengestellt haben und an die Unterkünfte verteilt haben mit Heilmedizin. Und in dieser Heilkräuterapotheke selber sind wir im engen Austausch mit den anderen also wir haben ein großes Netzwerk mit anderen Organisationen, die in dem Bereich arbeiten. Und haben, Steff und ich waren jetzt zum Beispiel über Weihnachten letztes Jahr in Athen bei Rosa e.V., die größtenteils von Ärztinnen und Hebammen eine Organisation ist, die in die abgelegenen Unterkünfte in der Nähe von Athen hinfahren und da medizinische Beratung machen. Und wir haben im Vorfeld halt gefragt, was der größte Bedarf ist. Und dann wurde uns gesagt, zum Beispiel stressbedingte Magenschmerzen, Migräne, Muskelverspannung. Und dann haben wir im letzten Jahr ganz viel Medizin zusammengestellt und die dort halt hingebracht. Und das ist so ein bisschen die Idee des Gemeinschaftsgarten ein bisschen mehr solidarisch zu denken. Also nicht nur einen Gemeinschaftsgarten aufzubauen und dann kommen Familien dahin und das ist auch schön, das will ich auch gar nicht jetzt entwerten, aber halt nochmal ein bisschen drüber hinaus, okay, wie können wir andere Leute mitdenken und wie können wir in allen Bereichen einfach solidarischer in unserem, egal was wir machen, sein.
Ja, danke. Das klingt total spannend und halt auch nach so einem ganzheitlichen Ansatz, den ihr da fahrt. Und du hast Skillsharing angesprochen und als wir uns im Vorfeld ausgetauscht haben, hast du auch gesagt, dass ihr so Repair-Cafés habt und Do-it-yourself-Werkstätten und so. Könnte man also auch sagen, dass ihr euch im Grunde aktiv mit Soli-Prepping beschäftigt, weil ihr eben eine Gemeinschaft aufbaut, die sich solidarisch in verschiedensten Situationen unterstützen kann?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also das ist jetzt der Bereich der Anstiftung. Die Anstiftung hat halt, der Sitz ist in München und die machen ganz viel Förderarbeit in den Bereichen Repair-Cafés, offene Werkstätten und Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten und fördern vor allem Materialkosten und das Netzwerk dazu. Und ich selber bin jetzt nicht in den offenen Werkstätten oder in den Repair-Cafés, aber ich würde schon die Projekte, die ich kennengelernt habe, in Berlin gibt's ja auch etliche, würde ich schon auch als eine Art von Soli-Prepping bezeichnen.
Cool, danke. Anna, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was können wir als Zivilgesellschaft machen, um uns vorzubereiten auf Extremwetter, die auftreten können?
Ich glaube, genau, da gibt's viele Sachen, die man machen kann. Also ich habe das Gefühl, erstmal einen anderen Bezug auch zu dem Thema Wasser aufbauen, weil ich habe das Gefühl, wir sind so sehr gewohnt, dass Wasser einfach aus der Leitung kommt und das Abwasser einfach behandelt wird und dann der Wasserkreislauf schon wieder seinen Lauf nimmt. Und aktuell ist es aber so, dass, genau, was ich vorhin meinte, sowohl durch Zuzug nach Berlin, als auch personenspezifisch der Bedarf des Trinkwassers massiv zunimmt. Und genau, das Thema Wasser sparen ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, obwohl ich manchmal so ein bisschen dem widerstrebe, dass das halt das Key-Ding ist, dass einzelne Leute Wasser sparen. Trotzdem ist es halt wichtig zu wissen, dass in Berlin 75% alles Trinkwassers geht in die Haushalte. Also das heißt, es ist schon wichtig, dass da einfach weniger Wasser verbraucht wird. Und es gibt halt auch schon Strategien wie Bewässerungsstrategien für öffentliche Parkanlagen. Also da sind wir auch viel mit Bezirken in Austausch, die halt die Bewässerung von Parkanlagen planen, da auf Regenwasser umzusteigen, dann eben andere Bewässerungssysteme umzusetzen. Also für so klimaangepasste Konzepte oder halt zum Beispiel in der Jungfernheide wurde dann halt jetzt Kohle eingebracht, damit die Wasserhaltekapazität des Bodens sich verbessert. Also es gibt da schon sehr viele Sachen, aber genau, trotzdem, ich glaube, überall, wo es halt möglich ist, Wasser sparen, weil genau, wir übernutzen halt die Wasserressourcen, die es gibt. Und dann würde ich sagen, ja, überall, wo es möglich ist, eben Trinkwasser zu substituieren, wenn das geht. Das hängt natürlich auch wieder so ein bisschen von jeder Lebensrealität ab oder generell, was kann ich als einzelne Person tun oder wir als Gruppe oder in der Nachbarschaft. Das hängt ja einfach so sehr davon ab, was ist meine Lebensrealität, wozu habe ich Zugang, welche Ressourcen habe ich. Aber man kann eigentlich überall, wo man ist, also sei es im öffentlichen, im privaten Raum, sei es die Innenhöfe begrünen, sei es in den Kitas, die Kitas begrünen. Überall, was geht, würde ich sagen, gerade in der Innenstadt begrünen, was geht, um halt mehr Verdunstungskälte zu schaffen und dann halt versucht, möglichst effizient die Bewässerung zu gestalten. Genau, dann gibt es das Thema Regentonnen aufstellen. Da habe ich das Gefühl, da wissen auch viele nicht, dass das, also gerade jetzt auch im öffentlichen Straßenland ist das in vielen Bezirken in Berlin inzwischen möglich. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis es da so einen Vorstoß gab, weil es immer dieses war, private Regentonnen im öffentlichen Straßenland und Konkurrenz und, ne, und dann müssen, genau, also verschiedene Nutzungsthemen einfach, die dann eine Rolle spielen. Und es wird jetzt aber auch viel umgesetzt, dass eben zum Beispiel Regentonnen im öffentlichen Straßenraum aufgestellt werden und zum Beispiel auch Bäume bewässert werden. Eigentlich sollen Bäume sich selber halten können, aber manchmal ist es dann trotzdem nötig, damit die Bäume eben nicht langfristig absterben, die doch zu bewässern. Genau, ich würde sagen, so je nachdem, wo man sich bewegt, welchen Zugang man hat, einfach das immer mitdenken.
Alles klar. Du hast Begrünung angesprochen, was natürlich auch euer Thema ist. Steff, möchtest du noch etwas hinzufügen, was wir als Zivilgesellschaft machen können, um uns vorzubereiten?
Ja, gerne. Also auch was bei der Vorbereitung vom Panel halt aufgefallen ist, dass wir eigentlich in sehr ähnlichen Bereichen aktiv sind, aber vielleicht auch immer noch so ein bisschen so das letzte Stück Vernetzung fehlt und dann immer mal wieder auch so Wissen, ja, sozusagen verloren geht und auch so ein bisschen, wo kann ich das nochmal nachfragen oder wo kann ich mir Unterstützung holen, um mehr Wissen, zum Beispiel jetzt in dem Fall über das Regenwasser oder was jetzt die aktuellen Bestimmungen sind, auch was so Regentonnen und so weiter angeht. Und genau, also Prinzessingarten hat eben, genau, hat diesen Gemeinschaftsgarten sozusagen primär, aber baut eben auch Gärten auf an verschiedenen Orten, also an Schulen, an Kitas, das auch schon seit sehr vielen Jahren, auch im privaten Bereich oder macht da eine Bewirtschaftung. Da geht es immer ganz viel darum, halt partizipativ zu arbeiten und eben Wissen, also genau auch Wissen anzunehmen sozusagen und aber auch weiterzugeben. Und das sehe ich eben auch ein bisschen so als so ein Soli-Prepping-Aspekt sozusagen, weil je mehr Wissen, je mehr Menschen, umso mehr Wissen haben, umso besser. Und das betrifft ja eben einerseits Ressourcennutzung, sowas wie das Wasser, aber auch das Wissen über Pflanzen, das Wissen über den Anbau von Gemüse, ein bisschen Wissen über den Boden und was wir eben so in einem kleinen Scale vielleicht machen können.
Ja. Danke. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Und zwar, ihr seht es wahrscheinlich schon, dass da oben jetzt ein QR-Code zu sehen ist. Einige von euch wissen es schon, aber andere vielleicht nicht. Den könnt ihr jetzt scannen und dann darüber Fragen an die drei Teilnehmenden stellen. Und in 15 Minuten wird das Panel dann beendet und dann könnt ihr noch kurz Zeit euch nehmen, um zu voten, welche Fragen ihr am interessantesten findet, also welche dann besprochen werden sollen. So, dann jetzt wieder zurück zu uns. Du hast gerade die Vernetzung schon angesprochen und Anoushe, du hattest es ja vorher auch schon angesprochen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist im Bereich des Soli-Preppings. Und genau, wir hatten es in der Vorbereitung, dass ihr euch gar nicht so konkret kanntet und ich frage mich, wie können wir das verbessern? Wo können wir da ansetzen, um dafür zu sorgen, dass eben die verschiedenen Akteure besser voneinander wissen? Habt ihr da, also ist eine Frage an euch drei, ich weiß nicht, wer antworten möchte, habt ihr konkrete Ideen oder Vorschläge? Gut, dann nicht. Und Anoushe möchte was sagen.
Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, mit dem Soli-Prepping, weil ich, genau, Netzwerk für geflüchtete Frauen und Kinder, also in dem Bereich findet eigentlich ja schon viel Soli-Prepping statt, also parallel. Das ist oft einfach nicht sichtbar, weil es eine vulnerable, marginalisierte Gruppe betrifft, die jetzt nicht so laut, ja, vertreten ist. Und aus dem Grunde ist, also das hat irgendwie dann doch mit uns allen, auch mit Kados auf jeden Fall was zu tun. Es trudeln ja gerade immer mehr verhäuft Abschiebebescheide ein und damit haben wir bei Flamingo relativ viel zu tun, weil das jetzt einfach noch häufiger passiert als in den letzten Jahren. Und da zu überlegen, okay, wie können wir das Netzwerk jetzt schon noch stärken und aufbauen? Dadurch ist auch entstanden, weil halt Steff und noch andere aus Flamingo halt auch MedizinerInnen sind, zu überlegen, okay, wie können wir zusätzlich zur Rechtsberatung auch noch ein medizinisches Angebot, vor allem für Menschen ohne Papiere, was in Zukunft immer häufiger der Fall sein wird. Also es ist ja auch quasi eine Vorbereitung. Daraus ist jetzt ein medizinisches Beratungsprojekt entstanden, wo Steff halt als Ärztin auch tätig ist mit Women in Exile zusammen, obwohl wir auch unter anderem die Heilkräuter aus dem Garten anbieten, aber halt auch vor allem den Zugang zu medizinischer Beratung. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass das parallel vielleicht schon läuft.
Ja, genau. Ich glaube auch weiß nicht, sowas wie jetzt, so wie hier zusammenzukommen, ne? Also Cardus hat jetzt die Initiative ergriffen und hier sowas Tolles quasi angeboten. Das ist natürlich ein super Vernetzungsangebot, aber auch als wir, also es gab ja schon medizinische Beratung auch über Flamingo, aber als wir das jetzt sozusagen wieder neu angestoßen haben in diesem Jahr, haben wir uns eben halt darüber auch viel Gedanken gemacht, wer ist eigentlich da schon tätig und da genau auch einfach nochmal sozusagen die Fühler ausgestreckt und sind da auch noch total dabei, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Appell mit drin, so genau, redet über das, was ihr macht, macht Reach-out sozusagen zu den anderen Leuten, die auch aktiv sind und ja, so ein bisschen auch zu wissen, okay, so vielleicht an manchen Stellen lauter zu sein, als wir es vielleicht eigentlich in unserem Naturell liegt, um eben die Vernetzung zu schaffen und um eben vielleicht auch so die kleinen Dominoeffekte zu nutzen, die es geben kann dadurch.
Wir hatten das in der Vorbereitung auch besprochen, dass es sich oft so klein anfühlt, angesichts dieser großen Klimakatastrophe, der wir uns entgegenstellen müssen. Aber das ist eben genau der Punkt. So darf man nicht denken. Wir müssen uns klar machen, dass wir eigentlich nur im Kleinen handeln können und dass wir alle etwas bewirken können. Zum Beispiel hatten wir auch gesagt, es ist total sinnvoll, sich einfach mal mit den Leuten, mit denen man zusammenlebt, im Kiez, im Haus, zu beschäftigen. Was leben denn da für Menschen? Und wenn zum Beispiel dann Hitzetage sind, so wie heute, oder wenn auch mehrere davon an einem Stück sind, dass man auf ältere Menschen zugeht oder auf andere vulnerable Gruppen und sich gegenseitig unterstützt und vielleicht anbietet, dass man eben dann in die eigene Wohnung kommt, die vielleicht ein bisschen kühler ist. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man sich eben selber aktiv einbringen kann, auch ganz insbesondere politisch aktiv zu sein, hatten wir gesagt. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, selber einen Gemeinschaftsgarten zu gründen. Ne? Das kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, wie da die Anstiftung auch unterstützen würde. Also vielleicht gibt es ja Interessenten hier, die Lust hätten, einen weiteren Gemeinschaftsgarten zu gründen.
Ja, genau. Hier habe ich auch noch das Buch. Das ist im letzten Jahr rausgekommen von der Anstiftung Unterwegs in die Stadt der Zukunft. Und da sind ganz, ganz viele Urban Gardening-Beispiele halt drin mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus ganz Deutschland. Das Buch gibt es auch Open Source bei im Transkript Verlag runterzuladen. Da sind zum Beispiel vor allem, also was jetzt hier reinpassen würde, finde ich, Waldgärten zum Beispiel oder essbare Stadt, essbare Straße Projekte, solidarische Landwirtschaft, ganz stark finde ich, würde jetzt hier auch zupassen. Und die Anstiftung fördert halt Projekte, die mit DIY, mit Do-it-yourself und Do-it-together Mentalität was zu tun haben. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt mit Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten, wendet euch auf jeden Fall an die Anstiftung. Da gibt's Gelder, leider keine Honorargelder, aber Materialkosten, das haben wir beim Flamingo-Garten ja auch nutzen können. Prinzessinnengärten ist auch Teil, ganz lange schon Teil der Urban Gardening-Bewegung bei der Anstiftung. Genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr Lust habt, auch im Kleinen, also auch in der Nachbarschaft. Das kann auch erstmal mit einer kleinen Fläche sein. Ja.
Weil wir jetzt gerade im Vorgespräch auch darauf gekommen sind, was, glaube ich, vielen auch nicht bewusst ist, dass es einfach enorm viele Fördermittel gibt, die nicht ausgeschöpft werden. Und dass wir schon froh sein können, dass es auch noch, also obwohl ja massiv auch gerade in Berlin eingespart worden ist an vielen Themen, die auch ökologische Themen betreffen, dass es halt zum Beispiel auch immer noch das Gründach Plus Programm gibt, also wo es darum geht um Gründächer, ist die Frage, wer hier Zugang zu einem Dach hat, aber da es um Dachbegrünung geht, dass eben die ganzen Herstellungskosten alle vom Land Berlin bezahlt werden und dieser Fördertopf einfach nicht ausgeschöpft wird. Das beispielsweise. Oder es gibt fein Fördermittel für Regentonnen im öffentlichen Straßenland. Also Kriterium ist, es muss halt öffentlich zugänglich sein und nicht eine private Regentonne sein. Genau. Und je nachdem, was man umsetzen möchte, es gibt halt einfach diverse Fördermittel, sei es von Senatsseite, sei es von Bezirksseite, da auch, dass zum Beispiel Bäume gepflanzt werden. Da gab es jetzt zum Beispiel von Pankow gerade eine Initiative, die jetzt gerade aber zugelaufen ist. Dann gibt es von Friedrichshain-Kreuzberg eine Initiative, die Begrünung von Hinterhöfen, dass die finanziert wird. Also es gibt ganz viele Fördermittel. Genau, wenn Leute da, also dafür sind wir zum Beispiel auch da, ne, wenn Leute konkrete Projektideen haben und Flächen, über die sie halt auch entscheiden können, zur Verfügung haben, können sich auch gerne an uns wenden, weil wir eben auch zu Fördermitteln beraten.
Ja, das ist natürlich auch ein super Punkt. Also ist dann vielleicht oft mit viel Bürokratie verbunden, aber wir haben auf jeden Fall als Zivilgesellschaft alle die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Ich würde jetzt kurz vom Schluss noch ein kurzes anderes Thema anschneiden, außer ihr möchtet da jetzt noch was hinzufügen. Nein? Okay, dann möchte ich kurz eine Anekdote erzählen und dann, Anna, habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar sitze ich bei Cardus relativ häufig im Makerspace und gucke aus dem Fenster und sehe dann die Spree. Und ich bin jedes Mal total geschockt, weil ich denke, okay, die Spree fließt rückwärts. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich dachte, wenn die Flüsse aufwärts fließen, geht die Welt unter. Aber es sieht für mich immer so aus, als würde die Spree aufwärts fließen oder rückwärts fließen. Und Anna, deshalb würde ich gerne von dir wissen, ist da was dran? Kann es sein, dass die Spree rückwärts fließt? Und wenn ja, ist das nicht unglaublich furchtbar?
Also ich würde sagen, die Spree hat auf jeden Fall keine hohe Fließgeschwindigkeit und dafür war sie auch noch nie so richtig bekannt. Genau, aber also ich würde nicht sagen, dass sie rückwärts fließt, aber genau, dass sie auch nicht sonderlich schnell fließt. Ich glaube, was in dem Zusammenhang auch nochmal eine große Herausforderung ist, halt vor der Berlin gerade steht, dass der Kohleabbau in der Lausitz und eben das Thema, dass jetzt sukzessiv die ganzen Tagebauten geflutet werden und neue Seenlandschaften eben entstehen werden und das perspektivisch so gut wie nichts, was halt von der Spree in der Lausitz, also genau diese massiven Krater, die werden halt gefüllt mit Wasser, es entstehen riesige Verdunstungsflächen und über die Spree, also den Flusslauf an sich, wird so gut wie nichts mehr in Berlin ankommen. Und in Berlin haben wir halt das Glück, dass wir diesen teilgeschlossenen Wasserkreislauf haben, also das heißt, dass das Abwasser, was behandelt wurde in den Kläranlagen, geht halt wieder in Oberflächengewässer. Das heißt, es geht halt nicht wie an anderen Orten, geht es ja manchmal ins Meer oder ist dann halt nicht mehr verfügbar, aber genau, es ist in diesem teilgeschlossenen Wasserkreislauf. Und trotzdem dieser Anteil an Klarwasser, so heißt das, also das, was aus der Kläranlage rauskommt, im Verhältnis zu den anderen Wasserquellen, also sei es auch über die Harfe oder die Spree vor allem, wird halt sehr stark steigen. Genau, und damit eben auch diese Herausforderungen, Spurenstoffe und so weiter, also Spurenstoffe, Medikamentenrückstände, die eben da drinnen sind. Genau, und das war eben auch mit diesen Dürrejahren 2018 bis 2023, dass halt dann auch rausgefunden wurde, dass halt auch die Wasserstände sowohl von Oberflächengewässern als auch von der vom Grundwasser einfach über, also dann 20-jährige Tiefstwerte, Jahrhundert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die tiefsten Wasserstände in der Spree und in der Harfe und in der Dahme verzeichnet worden sind, dass teilweise es Rückwärtsströmungen gab und halt eben auch Bereiche, die vorher gar nicht beeinflusst waren, jetzt auch beeinflusst wurden davon, teilweise Gewässer trocken gefallen sind oder auch die Schifffahrt eingeschränkt war, also Schiffe nicht mehr fahren konnten. Also genau, und das war jetzt eben noch ohne dieses Thema Flutung der Kohletagebauten. Also das heißt, es hat halt einen Einfluss, aber das ist auch ein großes zusammenhängendes Wassersystem, was auch Berlin, Brandenburg und Sachsen und so weiter betrifft. Genau, aber das wird auf jeden Fall mit der Flutung der Kohletagebauten und wie es um die Spree und die Fließgeschwindigkeit wird auf jeden Fall nicht schneller werden.
Okay, ja gut, das sind nicht so schöne Schlussworte, es klingt schon relativ drastisch alles, aber wir kommen trotzdem zum Ende unseres Panels. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die interessanten Einblicke. Wir sind ein bisschen schnell gewesen, aber das ist gut für euch, dann könnt ihr mehr Fragen stellen. Deshalb schlage ich vor, dass wir die Fragerunde eröffnen. Und bitte einen Applaus an die drei.
Dann votet auch gerne nochmal schnell, wobei, darf man noch voten oder das geht noch, weil mir ist aufgefallen, dass natürlich die ersten Fragen auch oft mehr Däumchen kriegen. Ich weiß nicht, wie demokratisch das dann am Ende ist, aber egal, wir legen einfach mal los. dann fange ich einfach mal mit der ersten Frage an. Aus eurer Sicht, was bzw. wie können wir lernen von Menschen im globalen Süden in Sachen solidarische Krisen begegnen? Ja, das ist akustisch hier ein bisschen schwer. Hier unten bei uns, da oben hört man sehr gut, hier ist das echt ein bisschen schwer, sich zu verstehen. Ich kann nochmal vorlesen. Aus eurer Sicht, was bzw. wie können wir lernen von Menschen im globalen Süden in Sachen solidarisch Krisen begegnen?
Also wenn ich jetzt wieder auf dieser wassertechnischen Sicht denke, denke ich mir, Beispiel Tröpfchenbewässerung wurde angesprochen. Ne? Also was gibt es für Lösungen in Regionen, wo es einfach schon immer ein Problem, also oder Wasserknappheit gab oder knapper Zugang zu Wasser. Ja, manchmal ist es ja auch einfach ein Verteilungsproblem. Also dass man sich da Sachen angucken kann. Das war jetzt meine erste Assoziation. Hat wer von euch was?
Also genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt gezielt auf diese Frage passt, aber aus meiner Sicht sozusagen, was gärtnerische Sachen angeht, ist das also ganz viel Wissen, was aus einem kleinbäuerlichen Zusammenhang kommt und auch eben aus einem ja, sogenannten globalen Süden, das Wissen, auf das wir jetzt zurückgreifen und was einfach immer, ja, immer aktuell war, aber eben nicht die Würdigung erfahren hat, die es verdient oder die es eigentlich haben sollte. Das fällt mir so dazu ein. Und klar, das sind auch viele verschiedene Techniken. Ne? Das ist Mulchen, das sind bestimmte Pflanzen, das ist eben nicht monokulturell anzubauen. Ja, also genau. Und tausende Sachen mehr.
Und ich mir jetzt dazu eingefallen, dass eben auch dieses Thema Pflanzenkohle oder ich meine Terra Preta ist ja auch ein Konzept, was aus dem globalen Süden kommt. Und jetzt hatte ich vorhin dieses eine Beispiel genannt mit Biokohle, die halt eingebracht wurde jetzt für die Jungfernheide. Das ist natürlich ein ganz anderer Standort jetzt als im Gemüsegartenbau, aber dass es ja da auch angewendet werden kann. Also wie kann ich die Bedingungen für Pflanzen im urbanen Raum auch verbessern? Also weil da geht es ja auch, wie kann ich den Bodenstandort verbessern, wo die Pflanzen wachsen durch eben Wissen.
So, ich habe hier eine Frage für euch, die sich um Entsiegelung dreht. Und da wollte ich nur zu sagen, es gibt insgesamt so drei Fragen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also diese Frage konkret ist, wie können Privatpersonen die Entsiegelung in ihrer Umgebung beeinflussen? Also ich kann mir vorstellen, was kann man da auch irgendwie politisch tun? Aber ich glaube, so allgemein geht's. Jemand hat geschrieben, das Gleisdreieck soll nun auch versiegelt werden. Was kann man da machen? Also vielleicht so ein bisschen allgemein Berlin, Versiegelung, welche Möglichkeiten oder Entsiegelung, welche Möglichkeiten hat man da, das vielleicht auch ein bisschen zu pushen?
Genau, ist natürlich auch ein großes eigenes Thema, wo man sich immer die Randbedingungen angucken muss. Dann ist es ja die Frage, ist eine private Fläche, eine öffentliche Fläche, dann wie wird die Fläche genutzt? Also weil wir in Berlin ja viel das Problem haben, dass Flächen voll versiegelt sind, wo man denkt, die Nutzung, wie sie ist, braucht eigentlich keine Vollversiegelung und es wäre gut, eben eine Teilentsiegelung hinzubekommen, also sei es Fahrradstellplätze. Dann gibt es ja auch ganz viel, was jetzt auch von verschiedenen Bezirken vorangetrieben wird. Und das könnte man vielleicht auch so supporten, dieses Thema Baumscheibenerweiterung. Und dann muss man aber teilweise auch gucken, also dann gibt es halt 1000 Vorgaben mit wie viel Kfz-Verkehr ist das, braucht es eine Genehmigung oder nicht. Also es ist ein sehr großes, weites Feld. Ich glaube, es ist gut, immer da anzufangen zu gucken, durch die Stadt mit offenen Augen zu laufen und gucken. Also ich finde, das Thema Baumscheiben ist zum Beispiel, was wir auch das Thema hatten, ist es total relevant, dass es diese Bäume in der Stadt gibt, wegen Kühlung, wegen Luftqualität und so weiter. Und diese Bäume sterben halt alle. Und da halt auch zu gucken, genau, die Baumscheiben, man sieht ja oft die Wurzeln, die rauskommen. Dann, genau, das Thema Baumscheiben, Erweiterung, das muss aber halt über den Bezirk laufen. Und dann gibt es tatsächlich, kann ich auch nochmal sagen, es gibt auch bundesweit gerade so ein Fördermittel zum Thema Entsiegelung, aber das müssen auch vor allem Bezirke abrufen, weil eben auch auf Bundesebene verstanden wird, dass es mehr Entsiegelungsmaßnahmen geben muss. Und genau, man muss sich dann trotzdem Standortbedingungen angucken, also gibt es Altlasten im Boden, Schadstoffkontamination, also kann ich einfach entsiegeln, was für Schadstoffe werden potenziell freigesetzt. Genau, man muss sich immer die Randbedingungen angucken. Ja, danke für die Frage. Baumscheibe ist immer dieser unversiegelte Teil um den Baum herum. Das heißt, das, wo eigentlich dann der Regen dran versickern kann. Und der ist halt einfach mini klein in den meisten Fällen. Und dann sieht man sich teilweise auch, wie die Wurzeln sich woanders versuchen, noch irgendwie durchzuarbeiten.
Also das macht keinen Sinn, da auch einfach ranzugehen und da ein paar Steine wegzumachen? Nee, das nur am Rande. So, wir kommen schnell zur nächsten Frage. Wie können wir in unserer Nachbarschaft Hitzeschutzpläne erstellen und umsetzen? was sind die ersten Schritte, um die wir uns die ersten Schritte, in wie wir uns und vulnerable Menschen in unserer Nachbarschaft in der nächsten Hitzewelle schützen können.
Also ich selber habe auch noch nie einen Hitzeschutzplan erstellt. Ich weiß auch nur, genau, mein Appell ist nicht so, dass alles ne, der Politik überlassen, aber trotzdem rede ich natürlich sehr viel wegen meiner Praxis, aus der ich komme, jetzt gerade sehr viel, weil ich weiß, was überall passiert, also dass die ganzen Bezirke eben auch Hitzeschutzpläne erstellen. Das ein Teil davon ist auch zum Beispiel die Trinkbrunnen, die überall von den Wasserbetrieben aufgestellt wird, dass es halt Trinkwasser im öffentlichen Raum gibt. Dann gibt es zum Beispiel, habe ich gestern erst rausgefunden, es gibt so eine Internetseite, die heißt erfrischendeorte.berlin oder so. Da ist überall in Berlin quasi verzeichnet, wo gibt es erfrischende Orte, also sei es Grünflächen, dann aber auch, wo gibt es umsonst Toiletten in der Stadt. Also genau, das gibt dann quasi so eine Karte von Berlin und da kann man sich einen guten Überblick verschaffen oder wo gibt es Nachbarschaftsgärten und so weiter. Ich glaube, dieses Wissen teilen ist auf jeden Fall auch total gut. Damit es eben nicht privat, ich habe halt eine Klimaanlage und, ne, also genau, deswegen, dass halt andere Leute auch Zugang zu erfrischenden Orten in Berlin haben. Genau, und Leuten Wasser anbieten, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, total relevant. Also es auf dem Schirm haben, dass halt, also viele haben das ja eh, aber das nochmal als Bewusstsein, dass halt viele Leute eben keinen Zugang zu einfach Trinkwasser haben oder zu einer Sanitärlösung und so weiter.
Aber die Frage war ja auch noch, wie kann man individuell darauf Einfluss nehmen, wenn man nicht der Bezirk schon ist?
Also ich würde dann einfach die nächste Frage, die ich auslassen wollte, anklicken, weil es ist im Grunde das, oder?
Bei der ersten Frage war ja die Frage, was kann man individuell tun, um denn zur Entsiegelung beizutragen? Und dann kam die Antwort, dass der Bezirk das macht, aber was...
Ach so, du, okay, wir springen jetzt eine Frage zurück zu der Entsiegelung. Okay, von mir aus.
Kann man individuell tun, wenn man will, dass der Bezirk was anders macht?
Ich würde sagen, den Bezirk nerven damit oder sagen, dass man das gut findet, wenn das passiert.
Zum Beispiel bei der Frau sich melden, bei der Bezirksverordnetenversammlung und dort ein Jahr machen.
Die Dinge sind ja da, man muss die Leute auf den Sack kriegen, damit sie umgesetzt werden.
Die Antwort auf die Frage, was kann ich individuell machen, immer ist immer, du kannst kollektiv halt mehr machen. Und die Antwort ist immer organisieren, nicht so, dass es dann auch irgendwie vorangeht.
Genau, also irgendwie nerven ist das Thema. Dann am Ende doch an die BVV gehen, vielleicht ins Stadtteilbüro der Partei latschen und nerven oder so. Bei mir gibt es zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegen die Entsiegelung. Die wollen ihren Parkplatz behalten. Ich reiß die Zettel ab. Also. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und die geht konkret an Anna zum Thema Hitzetote. Vor einigen Jahren waren öffentliche Brunnen in Berlin eine absolute Seltenheit. Langsam sieht man welche. Wie ist die Lage dazu jetzt und in der Zukunft? Und ich glaube, man muss auch noch zwischen den Brunnen entscheiden, die da sind.
Genau, ich gehe jetzt von Trinkbrunnen und nicht von Zierbrunnen aus. Was war die Frage?
Die Frage ist, inwiefern, genau, also diese Brunnen sieht man jetzt endlich. Das war früher eine Seltenheit. Und was ist die Lage? Wie wird das in der Zukunft sein? Ich glaube, die Frage soll so ein bisschen dahin gehen, werden da mehr Brunnen kommen? Ist das Problem erkannt? Wird es öffentliches Trinkwasser geben?
Tatsächlich weiß ich gar nicht genau, wie der Prozess läuft, dass diese Trinkbrunnen installiert werden. Das habe ich auch schon gefragt, wie das konkret läuft. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall bei den Wasserbetrieben, dass die halt gerne mehr in die Umsetzung bringen wollen, aber dass die ja nur angefragt werden. Genau, das vielleicht.
Einer kostet ungefähr 2.000 Euro.
2.000.
Also es wurde gerade gesagt, ein so ein Trinkbrunnen kostet 2.000 Euro und dass die Mittel gerade vom Senat weggekürzt werden.
Ich habe gerade gesehen, ich glaube, ich kann noch eine Frage reinquetschen. Es gibt auch noch eine konkret an dich, die finde ich ganz gut. Berlin veröffentlicht die Grundwasserentnahmemengen der Industrie als einziges Bundesland nicht. Arbeitet die Regenwasseragentur daran oder ist das auch so ein Thema, wo man wieder Leute nerven muss?
Also aktuell arbeiten wir noch nicht daran. Genau. Ich glaube, dieses ganze Thema, weil eigentlich ist ja das, wofür wir halt bezahlt werden und was unsere Aufgabe ist, ist dieses dezentrale Bewirtschaftung von Regenwasser. Es war ja eher heute so ein bisschen Exkurs, weil sonst rede ich eher, wie konkret kann man Regenwassermaßnahmen umsetzen, was braucht es, auf welcher Ebene und gar nicht so sehr zum Thema Wasserentnahme. Genau, also deswegen, wir arbeiten nicht dazu. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht gut fände, wenn das passiert.
Frag den Staat, sehr gute Idee. Ja, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen am Ende hier mit den Fragen. Wenn ihr noch ein Abschlussstatement machen wollt, wäre noch eine Minute. Ansonsten danke für eure Fragen. Ich gebe nochmal an die Moderation.
Okay, danke. Also ich habe jetzt aber auch nicht mehr viel hinzuzufügen, außer ja, danke nochmal an euch, dass ihr dabei wart. Und die drei sind auch noch ein bisschen da und ansprechbar. Also wenn ihr inspiriert worden seid, gerne einen Gemeinschaftsgarten gründen wollt oder noch weitere Fragen an Anna habt oder auch an die anderen beiden, kommt auf sie zu und kommt ins Gespräch.